Ja, Gemeinde ist der Ort, wo wir uns versammeln, um Gott zu anbeten. Manchmal ist es ja so, wenn man im persönlichen Gebet ist, dass man sich dann schon auch verliert in bestimmten Gedanken oder sich kaum konzentrieren kann. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gott immer wieder, auch im Alten Testament, uns auffordert, uns zu versammeln, in die Gemeinde hineinzukommen, an den Tempel, in die Synagoge hineinzukommen, um miteinander zu beten, um miteinander sich auszurichten auf Gott. Und es gibt dann bestimmte Gottesdienste auch im alttestamentlichen Kontext, im alttestamentlichen Denken, wo auf bestimmte Inhalte, bestimmte Themen sich ausgerichtet wird. So wie wir das Kirchenjahr als Christen haben, nächsten Sonntag ist Pfingsten, vor ein paar Tagen war Himmelfahrt, wo wir uns ausrichten auf bestimmte Dinge, die Gott getan hat, so war es auch in Israel. Israel hat sich ausgerichtet auf bestimmte Dinge des Tuns Gottes in der Geschichte des Volkes Israel. Gerade der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durch nicht nur das Tote Meer, sondern durch die Wüste, durch Sinai hindurch und dann die Gesetzgebung am Berg Sinai und so weiter und so weiter. Wenn man nur für sich selber Christ ist oder gläubig ist oder betet, nur zu Hause in seinem kleinen Kämmerlein, natürlich kann man da auch Gott begegnen, verliert man sich manchmal in den eigenen Gedanken. Wenn man miteinander als Volk Gottes, als Gemeinde sich ausrichtet auf das, was Gott getan hat, im Ganzen eines Volkes, ist das schon ein großer, größerer Horizont. Nicht nur ich selber und meine Gebetsanliegen sind dann wichtig, sondern ich kann mich konzentrieren auf das, was Gott getan hat, wo er uns als Volk geführt hat. Darum geht heute der Predigttext. Es gibt verschiedene Gottesdienste. Laubhüttenfest ist eins davon, eins der drei großen Pilgerfeste. Israel kommt zusammen am Tempel, feiert Gottesdienst 8 Tage lang insgesamt von Schabbat zu Schabbat. Und dieses Fest, das aus mehreren Festen eigentlich zusammengesetzt ist, richtet sich aus auf den Auszug aus Ägypten. Man hatte keine Zeit, große Häuser zu bauen, Laubhütten, man ist hindurchgezogen, immer wieder in Zelten gewohnt, keine feste Bleibe. Wir sind von Ort zu Ort gegangen, man hat es mit Laubhütten gefeiert, man ist dann mit Palmzweigen in der Prozession durch Jerusalem und dann zum Tempel und dann zurück zur eigenen Laubhütte. Man hat dort gewohnt als Familie, hat dort gefeiert miteinander, man hatte die Zweige, die Zweiglein in der Hand und hat sich miteinander 8 Tage lang daran erinnert, was Gott während des Durchzuges und Auszuges aus Ägypten an dem Volk Israel getan hat. Und dann versammelte man sich immer wieder am Tempel, feierte miteinander. Während dieses Tages, während dieser Festlichkeiten steht Jesus auf und stört dieses wichtige Pilgerfest. Und bezieht all das, was da geschieht, auf sich. Darum geht der Predigttext, Johannes 7. Wer seine eigene Bibel dabei hat, möge das gerne mit aufschlagen. Laubhüttenfest. Laubhüttenfest ist eins der drei großen Pilgerfeste. Es kommt Israel zusammen in Jerusalem am Tempel. Die Priester haben alle Hände voll zu tun. Verschiedene Feiern werden gefeiert. Auch die Liturgen, auch die Leviten haben einiges zu tun. Es wird gesungen, es wird gepriesen. Der Predigttext fängt irgendwo mittendrin an. Eigentlich beginnt es mit Vers 1 in Galiläa. Die Brüder Jesu fordern Jesus auf, geh doch mit zum Laubhüttenfest. Du hast hier in Galiläa so viele Wunder getan und wir haben das alles gesehen, das müssten doch jetzt die Leute in Jerusalem auch mitkriegen. Und die Brüder Jesu haben auch die Spannungen mitgekriegt. Die Pharisäer, das Miteinander, das Gegeneinander, all diese Dinge, aber haben ihn ermutigt, komm doch mit, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und Jesus sagt, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen, es ist noch nicht so weit, lasst mich mal hier, geht ihr, Mann, ist in Ordnung. Und als seine Brüder dann offensichtlich schon los sind, geht Jesus doch hin. mitten im Fest, irgendwann mitten im Fest, zweiter, dritter, vierter Tag, wer weiß, kommt Jesus, erscheint erstmal inkognito auf dem Fest und am letzten Tag hat er seinen großen Auftritt. Und das ist dann der Predigttext. So ein wenig zum Hintergrund dieses achttägigen Festes. Sehr stark geprägt von liturgischen Bräuchen. Manches ist sehr festgelegt. Manches ist sehr festgelegt. Man erinnert sich an den Auszug aus Ägypten, den Durchzug durch die Wüste. Man baut Laubhütten, hat dann in verschiedenen Prozessionen dann diese Palmzweige in seiner Hand. Und mittendrin findet auch so ein Tag, ein Fest des Wasserschöpfens statt. Das heißt, die Priester oder möglicherweise auch all die Helfershelfer gehen zum Teich Siloa und schöpfen von dort eine ganze Menge Wasser, bringen das zum Tempel, schütten das über den Altar aus. Einer der Priester klopft an den Stein, um deutlich zu machen, dass Mose damals in der Wüste an den Stein geklopft hat und es ist Wasser herausgeflossen und man liest dann die Texte der Propheten, wo dann deutlich wird, was die Propheten, was Gott mit diesem Wasser der Tempelquelle vorhat, nämlich Jerusalem und den Zion zu erneuern. Die Tempelquelle wird dann, Hesekiel 47, bis ins Tote Meer fließen und dort Fruchtbarkeit und Fischreichtum schenken. Das Tote Meer ist so salzig, dass kein einziger Fisch überleben kann. Also das heißt, es ist ein liturgisch festgelegter Rahmen und viele Dinge müssen erledigt werden, Opferfeste natürlich, aber eben auch dieses Wasserfest. Wasser wird ausgegossen dort, Wallfahrtsfest, es wird gebetet für den Regen, es wird gedankt für die Gabe des Wassers. Und es ist ein Erntedankfest, das erste von den beiden Erntedankfesten, Olivenernte und Beginn der Weinlese. Pfingsten ist das Ende der Weinlese. Eine Menge von Festen, insgesamt 8 Tage, Beginn mit dem Schabbat, Ende mit dem Schabbat. Und an einem der wichtigen Tage steht Jesus auf und stört diesen ganzen Ablauf. Das ist der Hintergrund unseres Predigttextes. Wer das nachlesen möchte in Johannes 7, mag das gerne tun. Das ist eine hochinteressante Sache. Ich lese mit uns diesen Text. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen. Damit beginnt dieser Predigttext. Eigentlich ist der Predigttext 37 bis 39, aber ich dachte, das muss ein wenig mehr in den Kontext hineingestellt werden. Und von daher ab Vers 30. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Seine Zeit war aber noch nicht gekommen. Viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten, wenn der Messias kommt, wird er dann etwa mehr Wunder als dieser tun? Den Pharisäern blieb nicht verborgen, was die Leute über Jesus redeten. Darum schickten sie Männer der Tempelwache zu ihm mit dem Befehl, ihn festzunehmen. Da sagte Jesus, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Die Juden sahen einander verständnislos an. Er will an einen Ort gehen, wo wir ihn nicht finden können. Wo soll das denn sein? Will er etwa zu den Juden gehen, die im Ausland leben und am Ende sogar den fremden Völkern noch seine Lehre bringen? Was meint er damit? Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus dann vor der Menge auf und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das sagt er aber im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit geoffenbart worden war. Von diesen Worten beeindruckt meinten einige aus der Menge, das ist der wirkliche Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten, das ist der Messias. Kommt etwa der Messias aus Galiläa, wandten andere ein? Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem kommt? So kam es wegen Jesus zur Spaltung in der Menge. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Der ganze Text ist eingerollt, eingefasst davon, dass sie ihn irgendwie festnehmen wollen, schon im 7. Kapitel. Und es sind ja noch ein paar. Er kommt, keiner weiß, wo er herkommt. Man hat gehofft, am Anfang des Festes wird er da sein. Man wollte ihn gleich festnehmen, dann ist er nicht da. Dann kommt er irgendwie, sie wollen Hand an ihn legen. Sie schicken die Tempelwache, die traut sich nicht zuzugreifen. Und dann steht Jesus inmitten des Festes auf, wahrscheinlich gerade in dem Moment, wo dieses Wasserfest ist, wo das Wasser an den Tempel gegossen wird, an den Altar gegossen wird und man diese Predigttexte, das heißt die Prophetentexte liest, dass das Wasser, was vom Tempel ausgeht, das Land heiligt und reinigt und erneuert. Und dann steht Jesus auf und sagt, ich bin es. Ich bin's. Und jeder, der an mich glaubt, dem wird es genauso gehen. Dass damit die Leute nichts anfangen können, auch wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, ich werde an einen Ort gehen, da könnt ihr nicht gehen. Wie soll man das einordnen, wie soll man das verstehen? Jesus stört den Ablauf eines der wichtigsten Feste. So eine Schweinerei, so eine Frechheit. Und was die Leute denken, wird ja hier von Johannes fast 1:1 wiedergegeben. Einige sagen, das ist der Messias, andere sagen, das ist ein Prophet. Einige sagen, wird denn der Messias überhaupt jemals mehr Wunder tun können, als der da tut? Aber soll er nicht aus Bethlehem kommen? Der kommt aus Nazareth. All das Gerede hinten herum um Jesus wird hier sehr schön fein, und es steht ja noch im Johannesevangelium einiges mehr drin, wird hier sehr schön und fein wiedergegeben. Wer an mich glaubt, Jesus stört ein wichtiges Fest. Jesus steht im Tempel mitten in den Festlichkeiten auf, die ja doch so festgelegt sind, und sagt, ich bin es. Ähnlich wie beim Abendmahl. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und alle wissen doch, es soll an Mose erinnern und das, was er getan hat als Erlösung. Und plötzlich sagt Jesus, ich bin es. Und hier wieder. Wen dürstet, der komme zu mir? Jesaja 55. Wen dürstet, der komme und trinke Wasser umsonst? Jesaja 55. Man erwartete das vom Messias. Wenn der Messias kommt, dann wird er Brot geben wie Mose. Und wird er wie im Jesaja Wasser geben, was heiligt und reinigt, was uns den Durst löscht? Lebendiges Wasser. Eine Tempelquelle. Tempelquelle wird so heiligend sein, dass selbst das tote Meer wieder lebendig wird. So wird es sein. Und dann steht Jesus auf und sagt, ja, ich bin es. Dass man das theologisch damals zu dieser Zeit nicht einordnen kann. Was will der hier eigentlich? Warum redet er so merkwürdig? Das kann man nachvollziehen, das kann man einordnen. Johannes konkretisiert das. Der Evangelist Johannes, er sagt, das hat Jesus gesagt im Hinblick auf den Heiligen Geist. Lebendiges Wasser, nächsten Sonntag Pfingsten, wir feiern Pfingsten, auch festgelegt, wir freuen uns über die Gabe des Heiligen Geistes. Und es wird hier mit lebendigem Wasser verglichen. Wenn man sich den Heiligen Geist wünschen könnte, wie er sein würde, müsste der Heilige Geist nicht, so wie Paulus sagt, in aller Ordnung geschehen, in aller Ruhe und Frieden, ist nicht Heilsgewissheit und Frieden und Geborgenheit in Gott. Müsste man da nicht eigentlich das Bild vom Rhein nehmen, der ruhig in seinem Bett fließt, oder Donau oder Elbe oder so irgendwas? Ein ruhiger Fluss, der das ganze Land bewässert? Jesus wählt, und der Prophet Jesaja wählt ganz bewusst lebendiges Wasser, sprudelnd. Es kommt von irgendwoher, man weiß nicht warum und wieso, und plötzlich ist es da und es ist so lebendig und drumherum wird alles neu. Lebendiges Wasser. Heiliger Geist ist etwas Unberechenbares. Es kommt, sprudelt vor sich hin, kommt von irgendwo unter der Oberfläche, bricht aus dem Erdreich hervor und fängt an, alles neu zu machen. Ein Bild für den Heiligen Geist. Jesus benutzt ein anderes Bild in Johannes 3. Der Wind, er weht, du spürst ihn, du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht, aber die Kraft spürst du, merkst du, und plötzlich ist er wieder weg. Du kannst ihn nicht in die Hosentasche tun. Wir würden uns das Wirken Gottes viel ordentlicher vorstellen, ruhiger, friedlicher. Gott wählt offensichtlich ganz bewusst dieses lebendige Bild, etwas, was man nicht in die Hände kriegt, was man nicht eintüten kann, was man nicht quadratisch praktisch gut irgendwo in die Hände packen kann, um es mitzunehmen. Du weißt, woher der Wind kommt, weißt, wohin er geht, kriegst ihn aber doch nicht in deine eigene Hosentasche. Quelle. Wenn der geistliche Grundwasserspiegel vorhanden ist und steigt, ist eine Quelle nicht ein Bild dafür, dass im Grundwasser Wasser vorhanden ist? Eigentlich ist ja das Bild einer Quelle ein Bild dafür, dass im Grundwasser so viel Wasser ist, dass es höher steigt und dann zur Quelle wird. Es ist ja eigentlich ein Bild von übersprudelnd, überquellend. Es ist etwas da und es wird mehr und du kannst es nicht mehr bändigen und es kommt raus. Wer ein Haus hat, wo dann, wenn es so einen Regen gibt wie draußen, wo die Grundmauern nicht in Ordnung sind oder Risse haben und von unten dann das Wasser in den Keller einbricht und all diese Dinge und es regnet weiter und es kommt in deinem Keller immer höher und höher, der merkt vielleicht von dem, was dieses Bild an Dynamik mitbringt. Da ist Grundwasser, da ist etwas vorhanden und es steigt und es kommt aus einer, wo kommt es eigentlich her? Und du kriegst es in deinem Keller nicht mehr in die Finger, es überflutet den ganzen Keller. Das Bild für den Heiligen Geist, was Gott wählt, ist etwas Unberechenbares. Ist etwas, was eine Macht und Gewalt hat, obwohl es eigentlich nur Wasser ist. Und was Dinge verändert, gerade in einem Volk, was mit Trockenheit umgeht und umgehen muss, ist das Bild vom Wasser etwas Lebendiges, Fröhliches, Dankbares, zentral im Thema des Laubhüttenfestes. Das Wasser, Mose ist mit uns durch die Wüste gegangen, hat an einen Felsen geschlagen, Gott hat Wasser aus dem Felsen heraussprudeln lassen, alles ist neu geworden, wir haben überlebt, er hat uns Leben geschenkt. Für Israel war das ein ganz tiefes Bild für das bewahrende, neue Leben, was Gott schenkt. Lebendiges Wasser. Quelle, übersprudelnd, du kannst es nicht mehr zurückdrängen. Und wir würden gerne den Heiligen Geist manchmal wieder zurückdrängen, wenn es zu lebendig wird, wenn die Gaben so unberechenbar werden. Man weiß nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Gott scheint ganz bewusst dieses Bild zu wählen. Ist Kirche heute so? Manchmal unberechenbar, ja, aber nicht, weil es vor Leben sprudelt. Das, was hier mit dem Heiligen Geist verbunden wird, ist eine Lebendigkeit, eine Dynamik, wo neues Leben wird und nicht, wo Altes kaputt geht, sondern wo es neu belebt wird, wo eine Dynamik drin ist. Du kannst wo eine Quelle rauskommt, wie willst du das stoppen? Du kannst einen Stein drauflegen, es kommt an der linken Seite raus. Du kannst einen zweiten Stein vorlegen, kommt an der rechten Seite raus. Es ist etwas, das kriegst du nicht mehr in die Hand. Und das will Jesus deutlich machen. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann wird er in mein Leben hineinkommen und ich kann es nicht stoppen. Und es soll auch nicht gestoppt werden. Das ist nicht das Ziel einer Quelle, dass man die Quelle wieder zudrückt, sondern dass man sie vielleicht kanalisiert, dahin tut, wo es wirklich dringend notwendig ist, wo neues Leben entstehen müsste. Es entsteht, wenn geistliches Grundwasser steigt. Geistliches Grundwasser steigt. Wollen wir das? feiern wir vielleicht am nächsten Sonntag auch Pfingsten oder die Christenheit Pfingsten, so wie Israel das Laubhüttenfest. Das ist alles symbolisch festgelegt und es wird irgendwie Wasser an den Tempel gegossen. Es werden Zitate zitiert und Propheten gelesen und so wird es sein, wenn es irgendwann kommt. Aber wir sind froh, dass es heute noch nicht ist. O Herr, komme bald, aber jetzt noch nicht, denn es ist so schön, daher wollen wir grillen. Sind wir vielleicht ganz ähnlich wie Israel, haben das eingepfropft in liturgische Dinge und das Bild, das Gott über den Heiligen Geist uns mitteilt, ist etwas ganz anderes. Nicht so schön einkartoniert, nicht so schön abheftbar irgendwo ins Regal zu schieben. Lebendige Quelle, wie eine Quelle, die du nicht mehr stoppen kannst. So sehr aber auf der einen Seite das Bild von der Quelle vom Heiligen Geist sehr lebendig ist, sehr ungezügelt ist, macht der Vers 39 deutlich, Heiliger Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht ist. Auch das muss man hören. Heiliger Geist ist nicht etwas, was sich gegen die Ordnungen Gottes auflehnt. Erneuerung, neues Leben, eine neue Füllung mit dem Geist Gottes geschieht nur dann, wenn Altes rausgenommen ist. Ist das nicht bei einem Glas Wasser auch so? Wenn man etwas drin hat, muss man das erst ausgießen, um es neu füllen zu können? Der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht ist. Das heißt, zunächst einmal muss das mit Kreuzigung und Tod Jesu, das heißt, er muss die Schuld tragen. Dann muss er auferstehen, muss Sieger sein, dann muss er in den Himmel genommen werden, das heißt Himmelfahrt. Das heißt, bevor der Heilige Geist kommt, auch in ein Leben hineinkommt, muss das mit dem Alten, mit der alten Schuld geklärt sein. Gott wird nicht seinen Geist gießen in etwas Altes hinein. Wenn du deine Schuld nicht bei Jesus abgegeben hast, wirst du mit dem Heiligen Geist kaum oder keine Erfahrung machen. So sehr das Bild in Richtung Lebendigkeit ungezügelt geht, so sehr wird im Predigttext deutlich, dass der Heilige Geist sich an geistliche Ordnungen hält. Er war noch nicht gekommen, weil das Thema Schuld noch nicht geklärt war. Und das müssen wir hören. Wenn ich mich nach dem Leben Gottes, nach dem Leben durch den Heiligen Geist sehne, dann muss ich das in meinem Leben mit dem Thema Schuld geklärt haben. Dann müssen die Dinge, die mich blockieren, in seine Hand hineingelegt werden. Jesus muss in deinem Leben erst einmal verherrlicht werden, bevor er neues Leben schenkt. Der geistliche Grundwasserspiegel muss in deinem Leben erst einmal hoch, bevor eine Quelle anfängt zu sprudeln, die du dann auch nicht mehr in deinen Händen hast, was Gott dann mit dir macht und wie er dich führt und wie er dich leitet und mit welchen Geistesgaben er dich auffüllt und all diese Dinge, das hast du nicht mehr in Händen. Aber das Thema Schuld, das muss erst geklärt sein. Und das Thema Verherrlichung Jesu muss erst mal geklärt sein. Das sollen wir, müssen wir hören. Wenn Johannes hier schreibt, der Heilige Geist war noch nicht so da, wie wir es nach Pfingsten ja alle miteinander gelebt haben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das wird auch in deinem Leben nicht geschehen. Oder es wird in deinem Leben auch so geschehen, dass erst das eine Thema und dann das andere Thema und dann das nächste Thema geklärt ist. Heiliger Geist. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Das gilt für die große Welt und das gilt für mein persönliches Leben. Das Alte muss herausgenommen sein. Alter Geist, was heißt das denn? In Vers 38, wenn man sich da mal hinein vertieft, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Das steht im Griechischen koilia. Das ist der Bauch. Das ist der Sitz der Eingeweide. Das ist das Ungeordnete. Das ist das Sündige. Etwas, was ganz tief in mir ist und was ich auch nicht in Händen halte. Und manchmal kommt ja aus dem Bauch heraus irgendeine Reaktion, ich weiß gar nicht, hupsala, das wollte ich gar nicht sagen. Das ist damit wahrscheinlich gemeint, das Innere. Eigentlich im Griechischen und auch im Neuen Testament wird dieses Wort verwendet für die Dinge, die dem Untergang geweiht sind. Der Bauch geht kaputt, er ist dem Untergang geweiht. Soma, der Leib, der Körper, 1. Korintherbrief, da sagt Paulus, der Leib muss untadelig sein, der gehört Jesus, Leib. Das ist ein anderes Wort. Keula, der Bauch, das ist etwas, was fleischlich, das Bild für das Fleischliche, was eigentlich für Christus unbrauchbar ist. Wo es um mich geht, wo ich auf meinen Bauch gucke. Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich bin im Vordergrund, Hauptsache alle Welt nimmt mich wahr. Eigentlich habe ich erwartet, das Wort Kardia steht da, das Herz. Kardia, das Herz, ist ja eigentlich der Personenmittelpunkt. Da, wo meine Entscheidung getroffen wird, da, wo meine Seele sitzt, da, wo mein Verstand ist, da, wo ich abwäge, gehe ich mit Jesus, gehe ich nicht mit Jesus. Das ist der Kardia-Bereich, der Herzensbereich, das Herz des Menschen. Eigentlich müsste im Griechischen hier stehen, von dessen Herz gehen aus Ströme lebendigen Wassers. Nämlich, wenn du dich bekehrt hast, nicht, das würde in unsere Theologie hineinpassen. Wenn du dich bekehrst, dann erfüllt Gott dich mit seinem Heiligen Geist und von deinem Herzen geht dann übersprudelnd in dein Leben und so weiter und so weiter. Es steht aber hier der Bauch. Und es soll offensichtlich deutlich machen, dass selbst die Bereiche in deinem Leben, wo du keinen Zugriff hast, erfüllt werden durch das Wirken des Geistes Gottes. Und dass aus dir heraus nicht solche bauchmäßigen Entscheidungen kommen, sondern dass selbst da der Geist Gottes in deinem Leben handelt und etwas bewirkt. Selbst der Bereich, der eigentlich nach damaligem Verständnis, das dem Untergang geweiht ist, die Eingeweide, die ungeordnet in deiner Seele liegen, selbst der Bereich ist unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus will nicht nur die Verstandesebene verändern und erfüllen, sondern bis in meinen tiefen Bauch hinein. Vielleicht würden wir heute sagen, bis in mein Unbewusstes hinein. Bis in die Bereiche meines Lebens hinein, wo meine Verletzungen liegen, wo meine Enttäuschungen liegen, wo die Dinge sind, wo ich zutiefst immer... Keiner soll dran gucken, keiner soll das sehen, keiner soll das wahrnehmen, bis in die Bereiche hinein, die ich vor anderen Menschen verberge, bis in Koilia hinein. Wer mich annimmt und an mich glaubt, aus dessen Leben werden Ströme lebendigen Wassers herauskommen. Es ist das, was ich sagte eben, ist nur ein Akzent. Es heißt, das Innerste. Das Innerste der Person ist vom Heiligen Geist erfüllt. Nicht nur der Verstand, nicht nur das Bekenntnis, dass es theologisch richtig ist, sondern ganz tief deine eigenen Bauchentscheidungen, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen. Selbst die Dinge werden davon verändert. Das heißt, du brauchst kein Leben aus deinem Bauch oder für deinen Bauch zu leben. Ein schönes Beispiel, habe ich gedacht, hat Donald Trump diese Woche im G7-Gipfel uns gebracht, was es heißt, nach seinem Bauch zu entscheiden. Ich weiß, in den Nachrichten ist das ja gezeigt worden, wie er auf dem G7-Gipfel einen der anderen Staatsmänner an der Schulter gepackt hat und nach hinten gedrückt, seine Krawatte gerichtet und ich stehe nach vorne. Nicht? Das ist ja durch viele Nachrichten hindurchgegangen. Eine Bauchentscheidung. Ich glaube, er hat nicht mal seinen Verstand eingeschaltet, sondern ich bin der Wichtige. Wer bist du eigentlich? Du bist bloß Italien oder was auch immer, wer das war. Ich bin Amerika und dann stehe ich im Vordergrund. Er hat sofort angefangen zu lächeln. Ein Bauch, was im Mittelpunkt stehen möchte. Ein Leben, was gesehen werden möchte. Typisch Bauch, du störst, geh weg, ich will in den Vordergrund, ich bin wichtiger. Wer bist du eigentlich? Geltungssucht. Geltungssucht und Stolz. Damit hängt vielleicht auch Verletzlichkeit zusammen, Empfindlichkeit. wenn meine Geltungssucht nicht im Vordergrund stehen kann. Ein Mensch, der Bauch lebt, der sich selber lebt, dessen Lebensziel ist, Hauptsache ich stehe im Mittelpunkt. Jemand, der Recht hat, Besserwisserei, beleidigt, wenn er kritisiert wird. Wenn jemand sagt, das war aber nicht richtig, und dann gleich sagt, das ist die größte Kampagne gegen den amerikanischen Präsidenten, seit es Präsidenten gibt. Wenn wir selber solche Menschen kennen, und wie gesagt, wir haben jetzt so ein schönes Beispiel im Fernsehen, jede Woche kommt was Neues getwittert, aber vielleicht entdeckst du das auch bei dir selber. Wenn Menschen dir auf dem falschen Fuß irgendwas unten drunter, und du merkst, ups, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Meine Empfindlichkeit, mein Stolz, meine Geltungssucht ist von dem oder von dem nicht richtig beachtet worden. Oder vielleicht auf der anderen Seite ein Minderwertigkeitskomplex. Und dass man den kompensieren muss, permanent. Man lebt aus der Kompensation seines eigenen inneren Minderwertigkeitskomplexes, Bauch. Ein Mensch, der aus seinem Bauch heraus lebt. Und was ist da in mir drin, dass ich immer so reagiere, wenn er was sagt? Wenn er mich kritisiert, wenn er mir entgegenkommt, dann könnte ich ihm schon. Was ist das in mir, dass ich so verletzt reagiere, wenn er bloß irgendwas sagt? Unversöhnlichkeit, wenn ich Dinge nachtrage, wenn ich in Diskussionen nicht nachgeben kann, weil ich immer Recht habe. Vielleicht hat dein Vater gesagt, du kannst und weißt sowieso nichts. Zorn und Wut, Jähzorn, Hilflosigkeit. Wenn ich jetzt nicht Gewalt anwende, dann werde ich dieser Situation überhaupt nicht mehr Herr. Was ist da in deinem Bauch, was ist da in deinem Unterbewusstsein, dass du so reagierst, dass du das lebst, dass du so leben musst? Und wenn ein anderer Staatsmann vor dir steht und du hast den Eindruck, du bist wichtiger, du bist Amerika, ihn an die Schulter packen, sich da vorstellen, ist ja mehrfach gezeigt worden, nicht wie der andere dann geguckt hat, ich bin doch auch Staatspräsident. Wenn man mit Menschen zu tun hat, die so geprägt sind, oder vielleicht schielst du auf Geld und Geschenke, auf Materielles, auf Dinge, die Wert haben, oder bist immer unzufrieden, hast immer den Eindruck, du hast zu wenig, nichts reicht aus, kein Mensch an deiner Seite reicht aus für dich, denn du bist ja das Wertvollste und du hast immer zu wenig. Menschen, die aus dem Bauch heraus leben oder vielleicht Menschen Furcht haben, Ängste, immer Angst haben, liebgewordene Sünden, wo ich den Eindruck habe, naja, so schlimm ist diese Sünde doch nicht, so ein bisschen sündig ist ja doch jeder, das kann ich mir schon erlauben, warum denn nicht? Solche Dinge sind immer ein Einfallstor in meinem Leben. Und wenn Jesus sagt, aus dem Bauch heraus, aus deinem Inneren, selbst an der Stelle wird Geist Gottes kommen und übersprudelnd Leben schenken, ist das eine Riesenverheißung. Schade, wenn es in deinem Leben blockiert wird. Wenn aus irgendwelchen Ängsten oder schlechten Erfahrungen heraus das Wirken des Geistes Gottes an der Stelle deckelst. Oder bestimmte Dinge es Gott nicht zutraust, dass er das in dir auch verändern kann. Gelebte Zweigleisigkeit im Denken oder im Fühlen, dass ich manche Sachen fleischlich empfinde, im Handeln, dass meine Bekehrung zwar im Kopf stattgefunden hat, aber eigentlich im Alltag so nie richtig praktisch wird. Ja, ich weiß, Jesus ist der Sohn Gottes, aber dann soll er mich auch in Ruhe lassen. Nicht? Wenn das Leben, das eigene Leben nicht von Jesus und seiner Liebe geprägt ist oder wo mein Glaube immer auch mit diesem Aber, ja, ich glaube an Jesus, aber wer weiß, ob er überhaupt gelebt hat? Ich weiß, er ist der Sohn Gottes, aber vielleicht war er ja auch gar nicht der Sohn Gottes. Nicht? Wenn das permanent in deinem Inneren ist, an dieser Stelle diese gelebte Zweigleisigkeit, das kann alles dein Innerstes so bestimmen und du hast keinen Einfluss drauf. Es sind ungeordnete Gedärme, seelisch gesprochen, so wie die Antike sich das vorstellte eben. Das, was Jesus sagt, wer Durst hat, der komme. In diesem Satz steckt unendlich viel drin. Da steckt einmal drin, das geht um die Freiwilligkeit. Es ist ein Angebot. Das, was Jesus an Segen hat, ist ein Angebot. Wer nicht will, braucht nicht. Wenn du anders leben möchtest, mit anderen Heilsbringern in deinem Leben, okay, brauch nicht. Wer Durst hat, das heißt, wer diesen Mangel empfindet, Herr, ich möchte mehr von dir, der soll kommen. Wer Durst hat, wer den Mangel, den geistlichen Mangel bei sich empfindet und ihn sich eingesteht und bereit ist, erste Schritte zu gehen, das steckt ja da alles drin, wer Durst hat. Man kann wahrscheinlich auch durch die Wüste gehen und nicht mal den Durst empfinden, weil man nichts mehr empfindet, aus welchen Gründen auch immer. Weil vielleicht die eigene Seele so deformiert ist von irgendwelchen Dingen der Vergangenheit, dass ich selbst den Durst in der Wüste nicht mehr empfinde. Wer Durst hat, der komme. Seine Freiwilligkeit. Der Geist Gottes, das Heil in Jesus wird niemandem aufgedrängt. Aber wenn du kommst, dann wird es übersprudelnd. Wenn du dein Leben in seine Hand hineinlegst, dann wird er der Herr werden, nicht mehr dein Bauch. Möglicherweise, auch wenn du der Präsident der USA bist, kommt irgendein Italiener und stellt sich dann vor dich. Gönn ihm das doch. Gönn ihm das doch. Das kann auch ein Belgier gewesen sein, ist ja ganz egal. Nicht, dass ein Repräsentant so eines Landes sich vor mich stellt und ich bin Amerika. Gönn ihm das doch. Wenn er das nötig hat, gönn's ihm. Kann das deine Seele verkraften, dass jemand dich an die Seite tut? Oder was kommt da aus deinem Bauch heraus? Ist das versöhnt in Christus? Ist das ein von Christus angerührtes in deinem Leben? Oder stehst du immer im Mittelpunkt? Wer Durst hat, der komme. Wer spürt und merkt, so kann ich und so will ich jetzt nicht mehr weiterleben. Ich will das so nicht mehr leben. Ich möchte, dass Jesus mich neu macht. Der kann kommen. Und von dessen Leib werden Ströme lebendigen und so weiter. Das kennen wir ja, können wir ja nachlesen. Durst, man muss diesen Mangel empfinden. Freiwilligkeit, das ist meine eigene Entscheidung. Niemand nimmt dir deine freiwillige Entscheidung ab. Aber wenn du ihn gehst, dann wird Gott dich erfüllen, ganz neu schenken. Erste Schritte, vielleicht im Gebet. Wir haben ja gleich auch Gebetsdienst, dass man im Gebet Jesus die Erlaubnis gibt. Herr Jesus, manchmal verstehe ich mich selber nicht in meinen Entscheidungen, meinen Worten, was ich anderen Leuten an den Kopf schmeiße oder wie ich manchmal reagiere. Vergib mir und zeig mir, woran liegt das. Mach du das neu. Erfüll du mich durch das Wirken deines Geistes. Ich möchte, dass du der Herr bist in meinem Leben. Vielleicht kann ein Neuanfang in dieser Art und Weise beginnen, dass ich das Jesus hinhalte und diese Zweigleisigkeit oder die Ich-Bezogenheit oder diese Art, nach dem eigenen Bauch zu leben, den eigenen Bauch als Maßstab der Welt zu nehmen, zur Seite zu legen. Jesus sagt an einer Stelle, wenn dich die Leute einladen zu einem Festbankett, dann geh von dir heraus an den letzten Platz. Setz dich nicht vorne an, nicht? Herr Präsident, ich Amerika oder so, erste Stelle. Nein, setz dich ganz nach hinten. Und wenn dann der Hausherr kommt und sagt, du kommst aber doch bitte nach vorne. Nicht? Wenn der Fotograf sagt, du bist doch Amerika, komm nach vorne, dann ist es okay. Aber dich selber in den Vordergrund drängen, lass das sein. Hör auf damit. Das musst du nicht. Das brauchst du nicht. Christus Herr sein zu lassen, Gottesdienst, Christus anzuschauen. Wir versammeln uns um ihn herum, um ihn anzuschauen und werden dann in sein Bild verändert. Und wenn wir das zulassen, dann wird der Geist Gottes übersprudelnd in unserem Leben uns verändern. Das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, dass du das geschieht in dir, dass in dieser Woche vielleicht bis Pfingsten oder am nächsten Sonntag oder heute im Gebet, komm nach vorne, komm zum Gebetsdienst, mach das zum Thema. Lasst uns miteinander beten und auch diesen Gottesdienst abschließen. Wer betet mit uns?